Okay, jetzt natürlich mal 4 Vers 1. Der Apostel Paulus gibt ja hier dem Pastor Timotheus sozusagen die Gemeindeordnung, die Gemeinderegeln, wie was wirklich wichtig ist in der Gemeindeleitung, in der Diakonie, in der Versammlung. Ne? Das ist ein Brief an den Pastor. So, er ist ziemlich jung, das sehen wir heute so, und ja, die Menschen waren damals schon so bekloppt wie heute. Ne? So, in der Urgemeinde war es nicht besser. Es war genauso wie heute. Ganz viele verschiedene Lehren, ganz viele verschiedene Geister, viele Meinungen. Ne? Und das aber, zum Glück hat Timotheus halt Paulus, der da aufräumt in diesem ganzen Chaos. Und wir haben schon ein paar Sachen gesehen, also lass uns weitermachen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und ja, sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Paulus ermutigt hier Timotheus, ne, weil als Pastor weiß man, dass es nicht immer leicht ist, so mit verschiedenen Geistern umzugehen. Ne. Man braucht den Allerältesten bekommen, das, da bin ich mir sicher, und ich denke auch alle Diakone so zur richtigen Zeit, wenn es dran ist, so mit dem Geist, also die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Ne, zu erkennen, ist das gerade menschlich gewesen, ist das dämonisch gewesen oder göttlich. Ne? So, weil wir wissen, Satan kommt nicht mit seinen Hörnern und seinem Dreizack, ne, und seinem fiesen Lachen, sondern er kommt als schöner Engel, als der schönste Engel. Ne? So kommt er auch mit seinen Worten, die göttlich klingen, ne, und biblisch klingen und rein zu scheinen sein, ne? So, aber sind verdreht. Ne? Und von daher brauchen wir zum einen die Basis der Bibel, um überhaupt wissen zu können, so ein, was ist hier von Gott, was sagt Gott. Ne? Da helfen uns keine Bücher oder kein Kommentar, kein biblischer, sondern wir müssen die Bibel selber lesen und studieren. Jesus hat gesagt, so ein, ich komme zurück als Geist, um euch zu lernen, das war ein Teil. Ne? Und ich kann es nur immer wieder sagen, das ist so wichtig, dass wir uns persönlich am Heiligen Geist leiten lassen, trösten lassen, aber, und das wird leider oft vergessen wir irgendwie, dass wir uns auch persönlich vom Heiligen Geist lehren lassen. Das Wort erklären. Es gibt eine Stelle, da sagt Jesus, ihr werdet keine Lehrer mehr brauchen, weil der Geist selber euch lehren wird. Jeder von uns, der von Neuem geboren ist, ist fähig, Gottes Wort zu verstehen, ohne Hilfe von einem Pastor oder einem Bibellehrer oder sonst was. Der Heilige Geist, der beste Prediger überhaupt, der wirklich weiß, wie es gemeint ist und wo es Sinn ist, der steckt in uns und den haben wir den ganzen Tag mit. Die Sache ist oft in dem Bereich wieder Glaube. Ich muss das für mich glauben und ich muss es für mich annehmen, dass der Heilige Geist fähig ist, mir das Wort zu erklären, sodass ich, primitiver Mensch, das verstehe. Und jeder, der seine Bibel nimmt und Gott da drin sucht, mit seinen Fragen und Problemen, so, der kennt das, wenn der Geist antwortet. Man geht mit Ruhe raus. Und ich bin ein Mensch, der alles hinterfragt, schon immer. Und als ich das erste Evangelium gehört habe und das, was mein Pastor da gesagt hat, ne, meine ersten Predigten, ich habe alles hinterfragt. Ist Jesus wirklich Gott? Ne, ich will hier Gott anbeten und nicht nur meine Retter, wenn er gar nicht Gott ist oder sowas. Ne? So, von daher bin ich zu Jesus gegangen und habe gesagt, bist du wirklich Gott, weil ich möchte nicht den falschen Gott anbeten. Ne? Und Gott hat mir so viele Stellen, die habe ich hier nur irgendwann mal aufgeschrieben, gezeigt, so, Jesus ist Gott. Ganz klar. So, aber so ist es wichtig, dass wir selber prüfen, was wir hören. Ne? Die eine Sache ist, das zu sagen. Die andere Sache ist, es auch anzuwenden. Ne? So, wir alle kennen reife Christen, die viel mehr wissen als wir. Und wenn wir Rat bei denen suchen, dann ist das gut. Dafür ist Gemeinde da. Aber es ist auch sehr wichtig, dass man selber nicht faul ist, sondern die Bibel nimmt und prüft, was hat mein Bruder und meine Schwester da gerade gesagt. Oder mein Lieblingsprediger. Oder mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsautor, ne? Oder mein Lieblingslobpreiser, so, weil die Lobpreiser sind auch Predigten, wenn man so will. Ne? Ist so wichtig, dass wir das tun. Eine Gemeinde, die in der Bibel gelobt wird, war Beröa, ne? Weil die Gläubigen Beröa haben sich das alles angehört, aber die haben selber ihre Bibel genommen und haben geguckt, stimmt das denn alles? Ne? Das Gute haben sie behalten, das Schlechte haben sie rausgeschmissen. Ich kann nur jeden ermutigen, weil ich habe das Gefühl, viele Christen machen es sich sehr einfach, indem sie sagen, ne, mein Pastor muss die Reife haben und den Blick so zu unterscheiden, was richtig ist und falsch. Ne? Das ist aber absoluter Müll. Ne? So, wir sind eine Herde und der Pastor ist ein Schaf, genau wie die Herde, ne? Die er führt. Ich habe auch meinen Hirten, auch die Ältesten, die alle Pastoren sind. Ne? Ältester bedeutet Pastor, ist ein Hirte, jemand, der auf die Gemeinde aufpasst und sie leitet. Ne? Aber trotzdem sind wir alles dumme Schafe und schwach. Und denken, da auf der anderen Seite vom Zaun schmeckt es krass besser. Ne? Von daher, wenn ein Wolf in die Herde kommt, dann kann es nicht nur ein Schaf geben, der sagt, oh, das ist ein Wolf. Ne? Nee, die Schafe müssen dann nur warnen und sagen, hey, das ist ein Wolf. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass wenn ein Irrlehrer oder eine falsche Lehre in die Gemeinde kommt, dass die Schafe sagen, ja, das darf ich nicht richten. Ich darf jetzt nicht sagen, das stimmt nicht mit Gottes Wort. So. Weil, kann ja sein, dass das richtig ist. So. Auch ganz ehrlich, brauchen Männer und Frauen, mit den Arsch haben, ne? Sag ich mal. So. Die das Wort kennen, weil sie es lesen und studieren und die dann dafür auch einstehen für die Wahrheit und sagen, das ist falsch und das ist richtig. Das ist nicht richten, und wenn, dann ist es gerechtes Richten. Ne? So, ich komme ja auch nicht und sage so, na, die Sonne scheint nicht, das ist Dunkelheit. Die Sonne scheint und das ist Licht. Deswegen ist da keine Dunkelheit gerade. Und wir kennen das Licht und wir kennen das Wort und wir kennen unseren Herrn. Und in manchen Bereichen wissen wir nicht genau, was jetzt richtig ist oder falsch, weil Gott einfach beides sagt oder gar nichts zu dem Thema. Aber in den Bereichen, wo er klar redet, da haben wir Autorität bekommen, sagt Jesus, und zwar die gleiche Autorität zu sprechen, dass derjenige verdammt ist oder erlöst, so wie er. Und als er das seinen Jüngern sagte, ihr werdet die Vollmacht bekommen, und was ihr bindet, das ist gebunden, was ihr freisprecht, das ist freigesprochen, das hat er auch zu uns gesagt. Weil wir wissen, wenn jemand Jesus Christus annimmt und sagt, das ist mein Erlöser, er hat für mich bezahlt, dann ist dieser Mensch errettet und fertig. Ne? Auch wenn er noch aussieht wie ein Schaf im Wolfspelz. Da steckt ein Schaf drin. Und Jesus verändert uns langsam und gibt uns sein Gewand mehr und mehr. Aber wenn jemand Jesus Christus leugnet oder ihn verfälscht und ein neues Evangelium macht, dann haben wir die Autorität bekommen und wir müssen dafür gerade stehen für die Wahrheit und sagen, hey, das ist nicht von Gott, das ist von Satan. Du gehst verloren, wenn du den Weg weitergehst. Von daher brauchen wir Mut. Aber nicht nur das, wir brauchen auch Hingabe für sein Wort. Ja. Gerade als Pastor ist es wichtig, Hingabe für sein Wort zu haben, aber ich habe es gesehen, ein Christ, der seine Bibel liest und der Geist seine Bibel liest und sucht. Ja. Und der sich täglich ernährt, der ist gesund und der wächst. Ja. Ein Christ, der nur zum Sonntaggottesdienst kommt und das ist sein Gotteswort. Ja. Der sieht unterernährt aus. Ne? Der wächst nicht im Geist. Paulus sagt ja, der Geist hat das versprochen, in späteren Zeiten wird es passieren. So ein irreführende Geister, Lehrer von Dämonen, ne? Heuchelei, Lügenreden. Von daher ist nicht unsere Aufgabe, durch die Christenheit zu gehen und die falschen Lehrer, ne? Ändern. Weil das wird mehr und mehr. Ne? Aber unsere Aufgabe ist es, in der kleinen Gemeinde, in der wir gerade sind, in der kleinen Herde aufzupassen aufeinander und dort Ordnung zu halten. Ne? Und macht mal 2. Timotheus auf, ein paar Seiten weiter. 3, 1 bis 9. Schreibt auch Paulus an Timotheus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, ne? Also selbstsüchtig sein. Sie werden geldgierig sein, also habsüchtig. Prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, ne, also stolz, sich selbst groß machen und Autoritätsprobleme haben, ne, sie werden undankbar sein, also immer unzufrieden, ne, zum unheilig, also weltlich, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, keine Disziplin, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, ja leichtsinnig und aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Aber, also im Grunde ist es hier ein gottloser Mensch, obwohl er Christ ist. Jedenfalls sagt es so Christ ist. Ne? Dieser Christ hat vom Außen her zwar den Schein von Gottesfurcht, ne? Aber Gott ist nicht lebendig und nicht machtvoll, sondern alles geschieht aus menschlicher oder dämonischer Kraft. Ne? So. Was Paulus hier sagt, ist in den letzten Zeiten, bevor Jesus kommt und richtet, wird die Gemeinde Jesu weniger und weniger gottesfürchtig sein. Weniger und weniger erwarten, dass Gott wirkt, dass Gott lebendig ist und Kraft hat. Mehr und mehr sich um sich selbst zentriert leben und suchen, was einem selber von Nutzen scheint. Und weniger dem Nächsten oder Gottes. Das kann ich beobachten. Ich glaube, es sind alle so ein, zurück zum 1. Timotheus. Vers 2 nochmal. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das ist was echt Wichtiges, das Gewissen. Gott hat dem Menschen das Gewissen gegeben. Gott hat dem Menschen Gebote ins Herz geschrieben. Und egal, ob du gottlos lebst oder nicht, die Gebote sind da. Ne? Wenn du gegen die verstößt, hast du ein schlechtes Gewissen. Das erkennst du bei Kindern, die noch gar nichts von Gott gehört haben oder sonst was, die sind ehrlich und die kommen zu dir, gucken dich an, mein Sohn macht das ständig, ich hasse das, so ein, und sagt, oh, das ist nicht richtig, so ein, ne? Ihr dürft euch doch nicht streiten, so ein, das macht man doch nicht, oder er kommt und sagt so, was weiß ich, ne, ich will jetzt nicht alles so breit klatschen, aber du wirst von einem Kind gerichtet in dem Moment und du fühlst dich beschämt, weil du weißt, ja, das stimmt, ne? So ein, Kinder haben ihr Gewissen noch nicht so gebrandmarkt. Und dieses Brandmarken, das ist, was du bei Kühen oder so hast, dieses, hier ein Brandmal oder so, ne? So, durch diese Hitze werden die Nervenenden verödet, ne? Die werden, sind zugeschlossen, da ist nichts mehr, kein Gefühl mehr an der Stelle. Und das sagt er hier, das ist mit den falschen Lehrern passiert. Ne? Sie haben ihr Gewissen immer und wieder nicht auf ihr Gewissen gehört und jetzt sind sie in den Bereichen, gefühlslos, ne, an den Stellen. So. Und da müssen wir aufpassen, weil das kann uns passieren. Wer gegen den Heiligen Geist immer wieder sich entscheidet, gegen das, was er sagt, und gegen sein Gewissen zu handeln und immer wieder was anderes tut, der wird stumpf in dem Bereich. Ne, gefühlslos. So, und dann ist er hart und nichts. Was ich auch schön finde, dass Menschen zu sehen, die kein Gewissen hatten, in manchen Bereichen gefühlslos waren, aber dann zur Reue zurückkommen und auf einmal wieder sanft werden und das fühlen in dem Bereich ihres Lebens, ne? In der Beziehung. Habe ich so viele Beispiele gesehen, ne? Leute, die mit Absicht die gestohlen haben immer wieder, ne? So, und für die das normal war. So, und dann kommen sie durch irgendwas auf den Punkt zurück, so dass sie sagen, so, das ist nicht richtig, ich will nicht mehr stehlen, das ist falsch. Eigentlich sieht man das bei fast allen Zeugnissen, hört man irgendwas, wo der Mensch gewissenslos gelebt hat und dann kam Jesus in sein Leben, ne, und dann hat es Klick gemacht und er ist umgedreht. Also unser Gewissen, wenn es hart geworden ist, kann wieder weich werden. Von daher sagt Jesus, tu Buße. So. Und selbst für die, die in Sünde leben, von der Gemeinschaft ausgeschlossen und dem Satan übergeben, in der Hoffnung, dass sie wieder zurückkehren, selbst für die besteht alle Hoffnung. So. Dass sie wieder umdrehen und dass sie wieder mit gutem Gewissen, mit einem reinen Gewissen zum Jesus nachfolgen. Achte auf dein Gewissen. Das ist super wichtig. Ich kann nichts tun mit einem schlechten Gewissen mit Dankbarkeit. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, das war anscheinend ein Problem hier gerade, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Ich bin froh, dass wir heiraten dürfen. Ich hätte ein Riesenproblem. Ich finde das auch nicht richtig, wenn man das verbietet und sagt, der Pfarrer darf nicht heiraten. Ne? Weil irgendwo muss der hin mit deinen Wünschen. Ne? Das kann nur zu Sünde führen dann. Deswegen sagt Jesus, wenn ich nicht zurückhalten kann, so, dann heirate. Ne? Damit du nicht in Sünde fällst. Wer aber keine Heirat braucht, der ist glückselig. Ne? Und das stimmt. Ich kann nur jedem, der wirklich gerade fühlt, ich brauche einen Partner, der so glücklich sein und Gott loben dafür. So. Ne? Weil du kannst einfach mit Gott leben und dein Ding machen und du bist nicht abhängig. Aber für jeden, der sich das wünscht und sich ausstreckt nach einem Partner hier, nach einem Ehegatten oder einer Ehefrau, kann ich nur sagen, du bist glückselig. Preis Gott dafür und sag Danke so. Und dann, ja, hab Geduld und warte auf deinen Partner. Ne? So. Weil auch die Ehe ist echt ein Geschenk. Alle Apostel waren verheiratet, ne? Außer Paulus. Ich weiß nicht, ob der mal verheiratet war, keine Ahnung, irgendwie hat er auch eine Schwiegermutter, aber ja, wie auch immer. Also wir dürfen heiraten und wir dürfen Speisen genießen. Und auch da bin ich glücklich. Ich bin zum Glauben gekommen, hatte von nichts eine Ahnung, was mit Christen zu tun hat oder sonst was. Ne? Von daher kam ich da total pläugig rein. Ich habe geraucht und ich habe weiter geraucht, weil Gott kam nicht in mein Leben und hat gesagt, Stefan, das ist Sucht und Sucht ist nicht gut, deswegen ist das Sünde, also höre auf, ansonsten kannst du nicht wachsen und weil das Sünde zwischen uns steht. Ne? Kann man nicht. Ich habe geraucht und war dankbar, dass ich mir meine Zigaretten kaufen konnte. Ne? Das sind die Menschen, die halt uns Verbote geben und sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Aber es ist geheiligt. Auch Gott hat die Tabakpflanze gemacht. Und bestimmt nicht nur, um sie nicht zu genießen. Genauso Kaffee. Ich bin dankbar für die Kaffeebohne. Und ich genieße jede Tasse Kaffee. Auch wenn ich oft zu hören kriege von bestimmten Christen so, das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, bla bla bla. Wenn du weiterliest, steht da, denn, und jede Sünde bleibt außerhalb dieses Tempels. Verunreinigt den Tempel nur außerhalb. Ne? Nur Unzucht verunreinigt uns innerlich. Das trennt uns mit Gott. Ich bin froh, dass ich in eine Gemeinde zum Glauben gekommen bin, die gesagt hat zu mir, Gott wird dir zeigen, was gut ist für eure Beziehung und Gott wird dir auch persönlich zeigen, was nicht gut ist. Und ich habe meine Grenzen bekommen von Gott. Sachen, wo ich weiß, die darf ich nicht machen, wo andere frei drin sind. Ich habe meine persönlichen Grenzen bekommen, wo Gott gesagt hat, das tust du nicht. Obwohl es im Grunde nichts Schlimmes ist. Aber ich für mich vertraue dann Gott. Ne? Meine Frau ist zum Glauben gekommen, zu ihr hat er sofort gesagt, du hast offen Trauchen. Und dann hat sie es, war so gehorsam und hat es hingelegt. Ich verstehe nicht warum, aber anscheinend wäre das irgendwas gewesen, was sie irgendwo anders noch hingeführt hat, was im Endeffekt sie von Gott getrennt hätte. Ne? Von daher ist es für uns wichtig, dass wir auf unser Gewissen hören. Ja, mit einem heiligen Rufen nach Gott. Aber hier steht, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich. Wenn es mit Danksagung empfangen wird, das ist das Erste. Und das impliziere ich mit einem guten Gewissen. Ne? Weil, wenn ich jetzt meinen Wein trinke, einen gern trockenen Rotwein abends, ne, und ich trinke mein Glas Wein, dann tue ich das mit Dank. Ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, sondern ich sage, der ist lecker. Ja. Toll, dass du Wein gemacht hast. Wenn aber ein anderer Bruder oder Schwester vielleicht ein Problem damit hat, aus irgendwelchen Gründen, weil Gott sagt, das ist eine Grenze für dich, kein Alkohol. Ne? Die wird nicht sagen, danke für diesen Wein, sondern das wird nicht schmecken im Endeffekt. Ne? Von daher müssen wir darauf achten, und ich komme damit klar. Ne? Wenn jemand nur von Körnern lebt und Wasser und sagt so, ich möchte nichts Weltliches und nichts Dings, gut, mach doch. So. Aber ich darf meine Gesetze nicht auf jemand anderen legen und sagen, deswegen müssen alle so leben. Das ist dumm und stolz und egoistisch. Ne? So. Weil wir sind freie Wesen mit freien Meinungen. Wir dürfen tun und lassen, was wir wollen, solange es im Herrn ist. Ansonsten wären wir Tiere, die oder Roboter, die einfach funktionieren nach dem Plan. Ich bin froh, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir uns selbst entscheiden dürfen. Für oder gegen ihn. Also müssen wir die Freiheit lassen. Danksagung. Das zweite, denn es wird geheiligt durch das Wort. Und es wird geheiligt durch das Gebet. Also, ich bin dankbar in meinem Herzen, das heißt, ich habe ein reines Gewissen und bin im Klaren mit Gott. Und in Gottes Wort steht nicht, dass ich das nicht machen darf, dass es Sünde ist. Und im Gebet. Ich bin im Klaren und im Reinen damit, mit Gott persönlich. Da ist nichts in Zwiespalt. Ich stehe im Gebet, ich stehe in der Gemeinschaft zu Gott und das wird nicht erwähnt. So, ne? Also müssen wir die Freiheit lassen, die Gott jeden Einzelnen von uns schenkt. Aber Paulus hat auch gesagt, aber diese Freiheit, die wir haben in Jesus, und Jesus hat uns frei gemacht, so in allem. Diese Freiheit müssen wir trotzdem und unsere Bezeugung weise angehen, weil wir niemanden zur Sünde führen sollen wegen unserer Freiheit. So, von daher, wenn jemand Probleme hat mit Alkohol, wird es hier auch keinen Alkohol geben, wenn wir grillen oder sonst was. Wenn ich weiß, dass jemand Probleme hat mit nicht-christlicher Musik, dann wird hier nur christliche Musik laufen. So, warum? Weil ich nicht will, dass einer hier sitzt und ein schlechtes Gewissen hat und im Endeffekt das verpasst, was Gott eigentlich schenken möchte jeden Tag, ne, in der Gemeinschaft. Also aus Liebe müssen wir unsere Freiheit, unsere Stärke vielleicht auch zurückstellen. Ne? So, ansonsten Leben und Sünde. Das will ja keiner. Ne? Aber lass uns noch, der nächste Teil geht schneller. Vers 6. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Ja, habe ich schon erwähnt. Es ist wichtig, dass wir uns ernähren von Gottes Wort. Weil so oft ist es für mich einfach so ein. Oft scheint es mir eine Last, Zeit zu verbringen in Gottes Wort. Da ist das Verdrängen viel leichter, als mich zu zwingen, ne? So eine Zeit in sein Wort zu bringen. Aber das ist eben dieses, was wir brauchen, diesen geistlichen Blick dafür, dieses Verständnis, dass es Nahrung ist. Ne? Ich meine, es gibt keinen Tag jetzt, wo ich nichts esse. Ne? Ich habe Hunger und ich esse dann. Warum? Weil ich ja Hunger habe. Ne? Und es ist schade, dass wir unsere Herzen, dass es viel leichter ist, das abzustumpfen und dort zu hungern und zu sagen, ja, dann faste ich halt so ungefähr, ne? So, weil mir alles andere wichtiger ist gerade. So, das ist unsere Nahrung. Und wer nicht isst, wird krank. Ja. Wer nicht regelmäßig und ordentlich isst, wird schwach, kippt um oder ist kraftlos. Ne? Ich kenne das, wenn ich so lange nichts gegessen habe und ich bin so kraftlos, ne, und dann trinkst du ein Glas Wasser oder isst irgendwas, ne, und auf einmal fühlst du dich gleich wieder, oh, und lebst, so wie mit Jonathan und David, König David, ne, wo alle hungern und so und Jonathan isst ein bisschen Honig und seine Augen fangen an zu leuchten, ne, so, und alle fragen sich, was ist mit dir los, so, und ich habe was gegessen, ne, und dann haben alle was gegessen, so, wir brauchen unsere Nahrung. Wir brauchen sie täglich. Ich bin kein überzeugter Christ, der sagt, wir brauchen es täglich und eine Stunde früh. Aber wovon ich überzeugt bin, wir brauchen es täglich. Zur richtigen Zeit. Ne? Und wenn nicht, mehrmals. Ich esse auch mehrmals. Und ein bisschen naschen und Gottes Wort ist auch ganz gut. Ne? Ab und zu mal aufschlagen und dann, naja, ein Leckerli rausholen. So. Du bist ein guter Diener Christus, wenn du dich nährst an den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich nach guter Lehre suchen. Es gibt so viel Müll da draußen, so wo ich einfach nur mir einen Kopf fasse und denke, warum lesen es Christen, sind davon so überzeugt. Ja? Nur weil der Prediger da gerade so populär ist, aber das muss was von innen her sein, wo wir sagen und einen Standpunkt haben und sagen, nee, ich möchte gute Lehre. Sondern ich möchte dieses reine Evangelium und das reine Gottes, reine Wort Gottes, so ein, und ich möchte nicht alles aufnehmen, nur weil es mir gute Gefühle gibt. Ja? Der du nachgefolgt bist. Und dann muss ich es auch tun, was ich lese. Wir sollen einander ein Zeugnis sein, sagt Paulus. Und das ist wichtig. Wer geistlich reifen möchte, der muss erstmal ein Zeugnis werden. Der muss erstmal beweisen, dass er das lebt, wovon er überzeugt ist. Und ich kenne viele große Lehrer, die aber genau das Gegenteil eigentlich leben. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich lieber in der Gottesfurcht. Paul sagt, hey, das sind Geschichten, die alte Weiber erzählen. Ne? So der Nagel ist dämonisiert. Ne? Die müssen wir erstmal einbringen, sonst so geistliche Links nicht wachsen. Ne? Oder das Gebäude, hier war mal ein okkulter Kreis drin, jetzt sind hier überall Dämonen. So, ne? Jetzt müssen wir erstmal freigeben, so ein Quatsch. Kann ich in der Bibel nirgends so finden, so ein Müll. So, es gibt so viele Sachen, die mich ärgern, wo ich einfach denke, so, die Christen sind abergläubisch in den Bereichen. Das ist, Aberglaube ist für mich ein Götzendienst. Davon so viel Macht zu geben, dass man sich so doll fürchtet, ist für mich nicht gesund. Gott ist der, den wir fürchten. Und der ist stärker als alles. Ne? Er wird einen einzigen Engel schicken, nach den 1000 Jahren. Einen einzigen Engel. Und der wird den Drachen nehmen und packen und vor den 1000 Jahren. Und wird den einfach wegschmeißen, im Kerker zuschließen, fertig. Da kommt noch nicht mal Gott, der fähig ist, Satan in den Grund zu schmeißen, sondern kommt nur ein anderer Engel. Zeigt mir, dass Gott so mächtig ist und der weiß genau, wie er uns beschützt. Er weiß genau, wie er uns da durchbringt. Er weiß genau, er ist fähig dazu, uns durch unser Leben zu tragen. Das ist der, den wir fürchten. Trotzdem lästere ich nicht den Teufel, weil das dumm ist. Das ist klüger als ich. Ne? Aber ich gucke gar nicht, ich rede gar nicht mit ihm. Ich denke auch nicht viel über ihn nach, will ich nicht. Warum sollte ich? Ich rede lieber mit meinem Gott. Und wenn er zulässt, dass Satan oder einer seiner Freunde mich ärgert und mich sticht, so, dann wird es einen guten Grund haben. Und auch in dem Bereich rede ich nicht mit dem Dämon, der mich gerade sticht, sondern ich rede mit meinem Schöpfer, der es zulässt. Dass der Dämon mich bis zu einem bestimmten Maße, wenn die Grenze erreicht ist, steht in Jakobus, dann sagt Gott, stopp, Anfechtung vorbei. Mehr kann er nicht tragen, deswegen, ich habe eine Lösung schon, wenn ich sowas zulasse. So, wir dürfen den Blick nicht verlieren. Er sagt hier, übe dich lieber in diese Gottesfurcht. Und wir haben gelesen, was Gottesfurcht ist, in 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder Gottseligkeit in der Übersetzung. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, er ist gerechtfertigt im Geist, brauchen wir nicht die Worte, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Wer ist diese Gottesfurcht? Wer ist diese Gottseligkeit? Jesus. War ein Geheimnis, für uns ist es jetzt keins mehr. Er sagt, übe dich da drinnen in dieser Gottesfurcht. Übe dich da drinnen, in Jesus Christus gefunden zu sein. Das ist viel wichtiger. Übe dich da drinnen, auf Jesus Christus zu gucken. Übe dich da drinnen, in ihm zu sein. Dann wirst du gute Frucht bringen. Das ist wahre Gottesfurcht, dass du in ihm bist und in ihm befunden und durch ihn lebst und durch ihn denkst und durch ihn redest. So, sei in Jesus Christus. Lass ihn im Zentrum sein und das ist ein wahres, gottesfürchtiges Leben. Und das stimmt. Jesus hat es immer und immer wieder gesagt. Ne? Bleib in mir. Außerhalb von mir kannst du nichts tun. Durch mich wird alles möglich. Gib mir diese Last, ich trage sie. Ich gebe dir eine andere Last und die kannst du tragen. Ne? Ich mag das so. Ne? In ihm erst das Zentrum. Und das ist ein Geheimnis gewesen und für uns offenbar. Und doch ist es für mich immer wieder ein Geheimnis, weil ich es nicht richtig verstehe. Das erst Liebe. Ich verstehe ihn nicht. Manchmal kommt es so vor, als ob ich ihn jeden Tag neu kennenlerne. Was heißt das, in dir zu sein? Was heißt es, durch dich zu sein? Ne? Aber das ist doch, wenn ich vor Jesus Christus stehe, dann sehe ich im Endeffekt meinen Vater im Himmel. Weil er ist das perfekte Ebenbild von ihm. Er ist das Physische vom Vater, weil der Vater wollte sich zeigen. Er wollte nicht seinen Sohn zeigen, sondern sich. Deswegen ist er gekommen als Jesus Christus. Ne? So, der Vater wollte, dass wir mit unseren Augen und mit unserem Kopf und mit unserem Herzen sehen und hören, wer der Vater ist, der Schöpfer von Himmel und Erde. Von daher, wer auf Jesus guckt und wer in Jesus ist, der guckt auch auf den Vater und der ist im Vater. Wer Jesus Christus verherrlicht, verherrlicht damit den Vater. Deswegen sagt Jesus, folg du mir lieber nach. Bleib auf diesem Weg. So, übe dich da drin. Und dieses Üben, das ist wichtig und richtig, weil ich schaff's nicht. Ich muss es lernen. Jeden Tag aufs Neue irgendwie. So, bis ich so reif bin und so erwachsen, dass es natürlich für mich ist, auf Jesus zu gucken. Auch in schweren Situationen. Jesus ist die Lösung, meine Freunde. Vers 8. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das künftige Leben hat. Jesus gibt uns die Verheißung. Er ist unsere Verheißung für das ewige Leben. Und ich finde das so schön, weil Paulus hier sagt, die leibliche Übung nützt wenig. Das heißt nicht, die leibliche Übung ist nutzlos. Ja. Weil ich muss mich auch üben in der Heiligkeit. Ne? Aber ohne Jesus ist es total sinnlos. Ne? Ich kann versuchen, der schönste Christ zu werden, den die Welt je gesehen hat. Mit der tiefsten Weisheit und den schönsten Worten. So, und ich kann ja vor allen Menschen herschweben, mit Wunderkräften vielleicht irgendwie, ne, werben und so weiter. Ne? Oder was auf die Beine zu stellen, dass der Gottesdienst mehr ein großes Theaterstück ist, als so ein langweiliger Typ, der da einfach nur Gottes Wort predigt. Ne? So, weißt du, aber Gott sagt, das nützt nicht viel. So, selbst wenn ich schaffe, ne, 1. Korinther 13, selbst wenn ich schaffe, allen Glauben zu haben, also allen Glauben, den man je haben kann, alles Wissen, wenn ich jedem predige, wenn ich alles, was ich habe, den Armen schenke, bis ich nichts mehr habe und arm bin, ne? Selbst wenn ich Wunder tun kann und Heilung und alles ohne Jesus, ohne diese Liebe, ist es für Gott nun mal nichts. Gott steht nicht oben und sagt, ihr habt heute nicht gesündigt, du hast den Computer ausgelassen, hey, klasse, mein Freund. So, Gott nicht auf seinen Thron, auch wenn wir uns manchmal so vorstellen. Sondern Gott sitzt auf seinem Thron und er sieht Jesus. Er sitzt nicht auf seinem Thron und richtet uns. Das hat uns Jesus versprochen und ich bin dankbar dafür. Gott hat uns angesehen vor Jesus und hat gesagt, Loser, alles Loser. Ich muss da was machen, die brauchen echt Hilfe. So wie er Adam gesehen hat im Garten Eden, hat gesagt, Loser, der schafft es nicht alleine, der braucht unbedingt Hilfe von jemandem, der erwachsen ist. Ne? Er hat uns noch aufgegeben. Ne? So, weißt du, Gott weiß, dass wir das nicht bringen und deswegen muss er uns eine Lösung geben. Und ich weiß nicht, warum er das macht, aber vielleicht genau deswegen, dass auch wir erkennen, dass wir ihn brauchen. So wie Adam da war im Garten Eden, er war hilflos. Ich meine, er hätte sich einen Gorilla nehmen können, das nächste, ne? Aber er war hilflos, weil er saß da und der Gorilla wollte nicht, ne? Und er war allein. Und da kommt Gott und er gibt ihm einen Masterplan und er gibt ihm eine Lösung. Und dann stand danach da, bin ich mir sicher, hatte Eva angeguckt und dachte, hast du gut gemacht, danke. Ne? Genauso war das mit Jesus. Ne? Gott lässt uns in die Welt und wir tangieren ihn und wir suchen und erforschen und gucken, was uns glücklich macht. Ne? Wir sitzen im Endeffekt da und sagen, Gott, ich schaff's nicht, mich macht hier nichts wirklich glücklich. So, ne? Und Gott kommt und was tut uns Jesus? Ne? Und wir stehen da und machen, hast du gut gemacht. Ne? Das ist was Wundervolles, weil Gott zeigt uns einfach nur dadurch, dass er uns machen lässt manchmal, dass er weiß, dass wir das nicht können. Ich bin froh, dass er das auch nicht erwartet. Aber ich muss es wollen. Und ich muss es wollen, ein guter Ehemann zu sein, ein treuer Ehemann. Ich muss es wollen, ein guter Vater zu sein. Ich muss es wollen, ein guter Pastor zu sein. Ich muss es wollen, ein gutes Gemeindemitglied zu sein. Ich muss es wollen, ein guter Nächster zu sein von meinen Nächsten. Ich muss es wollen, verändert werden und Jesus ähnlicher zu werden. Das muss ich wollen, Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Ich muss es wollen, zu erfahren, was er denkt. Ich muss es wollen, ihn zu suchen mit meinen Fragen und mit meinen Problemen. Und ich muss es auch wollen, dann zu akzeptieren und anzunehmen, dass er auch eine Antwort hat und eine Hilfe. Wenn ich ihm nicht glaube, kann Gott viel tun. Aber wenn ich ihm glaube, ist alles Unmögliche möglich. Ich muss das nur wollen. Ich muss ihn wollen und annehmen. Also lasst uns in der Gottesfurcht wachsen in Jesus. Kann mir jemand sagen, wo ich war? Ich bin abgeschweift. Ah ja, Versagen, genau. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch. Und deswegen werden wir geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Also es geht hier um Jesus. Und er sagt, deswegen werden wir verfolgt und deswegen arbeiten wir. Nur wegen Jesus, um ihn zu verkündigen. Nicht wegen irgendwelchen Lehren oder irgendwelchen christlichen Verbeugungen oder sonst was, sondern Paulus ist rausgegangen, nur um eins zu wissen, eins zu predigen, Jesus Christus. Das ist alles, was ich predige. Das ist alles, was ich weiß. Jesus Christus als gekreuzigt und wieder auferstanden, als einen lebendigen Gott, der ein Leben verändert. Er ist unsere Hoffnung. Dies sollst du gebieten und das sollst du auch lernen. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Also er war ziemlich jung. Ich kenne das. Hier waren schon öfters Leute, die nicht klar kamen mit meinem Alter. Kann ich irgendwo verstehen. Ich finde auch das Schöne bei Gott ist, und dass er uns Menschen ins Leben stellt und wenn er das tut, so dann heißt es, sich unterzuordnen und es anzunehmen. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Ja, du sollst lernen und du sollst bei der Wahrheit bleiben, das verkündigen, aber mein Timotheus, du musst den Anfang machen. Sei ein Vorbild für die Gemeinde. Und das ist echt hart. Ich meine, ich fühle mich oft schwacher als ihr alle zusammen. Ne, weil ich mich kenne und ich mich sehe. Und euch, da kriege ich nicht viel mit. Ne, außer die Heiligkeit am Sonntag oder am Mittwoch. Aber ich weiß, dass ich vollkommen ein Mensch bin. Ne, und es irgendwie nur versuchen kann, Gott ähnlicher zu sein. Ne, und trotzdem muss ich in meiner Schwachheit stark sein. In meiner Schwachheit vorangehen, weil ein Hirte, das wissen wir, ein Hirte kann nicht treiben. Die Schafe gehen auseinander. Ne? Ein Hirte kann nur vorangehen und die Schafe müssen vertrauen. Dann kommt die Herde von A nach B und wird satt und gesund. Von daher, wenn Schafe meinen, das ist kein guter Hirte, dann werden sie denen auch nicht folgen. Ne? Von daher sagt Paulus, Timotheus, wenn du willst, dass deine Gemeinde gesund ist, dann musst du erstmal einen Anfang machen. Du kannst nicht warten, bis deine Gemeinde geistlicher ist als du, um dich zu tragen. Sondern du musst Entscheidungen fällen, jeden Tag aufs Neue. Selbst wenn alle im Fleisch wären und keiner irgendwie reifen will, was zum Glück hier nicht ist, so, ne? Aber musst du trotzdem aufstehen und sagen, Herr, der Tag heute gehört dir. Nicht mein Wille geschieht heute, sondern deine. Herr, ich nehme mein Kreuz auf mich und alles, was ich um deines Namens willen erleiden muss. Ja. Ich will mich selbst sterben und ich möchte deinen Willen suchen den ganzen Tag. Also Timotheus, wenn du ein guter Leiter sein willst, ein guter Ältester, dann musst du erstmal reif sein. Und zwar ein Vorbild im Wort. Das Erste. Und ein Vorbild im Wandel, also in dem Tun, was man liest und glaubt. Und ein Vorbild in der Liebe. In dem nicht von sich gucken, sondern alles für die anderen tun. Und Vorbild im Heiligen Geist. Lerne abhängig zu sein vom Heiligen Geist und dann auch die Kraft nutzen. Und im Glauben. Nicht zu zweifeln an Gott, sondern zu wissen, wer er wirklich ist und zu was er fähig ist. Und egal, was mein Verstand mir sagt, das einfach zu ignorieren und zu sagen, nein, ich weiß, mein Schöpfer lebt und ich weiß, der kriegt das hin. Und in der Keuschheit. Timotheus, du darfst nicht so leben wie alle anderen Christen in der Gemeinde, sondern du musst als Erster keusch sein, ne? Rein sein, sauber sein. Ich kann nicht hier sitzen und nur fluchen, auch wenn ich es vorhin gemacht habe, Entschuldigung, oder ich kann nicht hier sitzen und keine Ahnung was. Du bist ja, ne? Also, Timotheus, du musst ein Vorbild sein in dem, was Jesus entspricht. Mann, das ist eine Liste, die mich echt herausfordert. Wo ich nur denke, warum? Ne? Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen und auf das Ermahnen. Das ist die schönste Aufgabe eines Hirten, ne? Oder ein Diakon, zu ermahnen. Yay. Und auf das Lehren. Wir haben schon gesehen, eine Voraussetzung für einen Ältesten in der Gemeinde ist, zu lernen. Fähig ist irgendwie, sein Glauben so in Worte zu packen, dass es Leute verstehen. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Das bedeutet, hör nicht auf zu dienen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und jetzt noch was Schönes. Das ist auch eine Sache, eine Liste, die für uns alle zählt, nicht nur für den Pastor. Das ist nicht schön. Und wenn dir Gott was gegeben hat, dann kann ich nur empfehlen, investier das, bring das rein. Vernachlässige nicht die Gnadengabe. Vernachlässige nicht das Kleinste. Und wenn es nur ist, so wie Sarah, so ein Herz zu haben, ein Wunsch danach, dass hier Ordnung ist. Nicht jeder sieht Unordnung. Ich gehöre dazu. Und manche kommen irgendwo rein und sehen die Stellen, die repariert werden müssen. Und ich kenne das. Jemand, der beim Putzteam anfängt und im Putzteam ist, das ist jemand, der dort wächst und dort geistlich reift, wenn es im Herrn tut und im Geist. Und der wird irgendwann automatisch, ohne dass da jemand ist, der sagt, du hast jetzt das Amt oder das Amt, wird automatisch in der Gemeinde so eine Art Seelsorger sein oder jemand, der Stellen sieht im Leben von anderen, die gereinigt werden müssten. Ne? Und er wird aber auch die Fähigkeit bekommen haben von Gott, die zu reinigen, im Geistlichen. Ne? Jeder Dienst, den wir physisch tun, der bewirkt auch was Geistliches. Und ich habe durchs Putzen damals gelernt, und ich war Künstler, bei mir sah es immer chaotisch aus, ne? Aber war im Putzteam und ich war zeitlang der Einzige. Aber was ich dort gelernt habe, war unter anderem, irgendwann habe ich geputzt und dachte, warum putze ich eigentlich? Ne? Und dann dachte ich, Mensch, du bist ein Gott der Ordnung. Das hatte ich noch nie so gesehen. Ist jetzt für euch wahrscheinlich auch nicht so spannend, aber für mich damals war es so ein Klickdings. Ne? Du bist ein Gott der Ordnung. Also ist Ordnung gar nichts Negatives, sondern was Gutes. Für mich war Ordnung immer was Negatives. Ne? Und Ordnung halten, was Negatives. Ne? Irgendwie kam ich mir cool vor, oder ich habe einfach meine Faulheit ein bisschen, ne, verstecken wollen, durch meine, ach, ich habe so eine tolle Erkenntnis. Wir haben einen ordentlichen Gott, von daher gibt auch uns ordentliche Gnadengaben und ordentliche Dienste, um mehr zu machen als nur das, was man sieht. Ne? Ich sehe das. Leute, die an Theken stehen, sind auch Leute, oder das Essen machen, sind Leute irgendwann, die auch automatisch dann, wenn sie es im Herrn tun, das ein Lobpreis ist zu dienen, dann sind die, die auch geistlich irgendwie ernähren, ne? Die in der Gemeinde sind und die Probleme sehen und die füttern, ne? Oder die sagen, komm, lass uns mal beten. Weißt du, frag Gott, was er für dich hat und dann investier es, weil wenn du geistlich reifen willst, musst du dienen. Wer nicht dient, kann nicht reifen. Zum Dienen sind wir berufen. Zum Dienen war der Herr hier. Und dienen tut er immer noch. Für, wenn wer geistig reifen will, muss sich hingeben wollen für jemand anderes. Und jeder neugeborene Mensch, der zu dem Punkt kommt, wo er sagt, es reicht mir nicht mehr, dass ich den Herrn kennenlerne, sondern ich brauche einfach mehr für die Person, der ist gewachsen, den Herrn ähnlicher geworden und dann kommt eine neue Stufe, eine neue Tiefe. Also diene, suche irgendwas, weil es tut nicht nur den anderen gut, sondern es ist auch wichtig für dich. Ne? Keiner von uns, und das weiß ich, kein Christ wird in eine Gemeinde geschickt, um nur befüttert zu werden. Ne? Um nur für sich bereichert zu sein. Ne? Sondern wir sind einander zugeteilt, um uns einander zu helfen und durchs Leben zu tragen. Von daher ist Gemeinde so wichtig. Da kommen wir zum letzten Punkt. Was noch wichtig ist für ein geistliches, reifes Leben, wenn du wachsen willst, noch tiefer im Herrn, so dann brauchst du Gemeinschaft mit Gläubigen. So wichtig. Ohne Gemeinschaft wirst du nicht wachsen. Und davon rede ich nicht, hier sonntags in eine Gemeinde kommen. Das reicht nicht. Da lernt man sich nicht kennen. Da hat man keine Zeit, sich wirklich tiefer zu unterhalten. Da wird man auch geistlich nicht wirklich satt. Ne? Sondern für mich ist Gemeinschaft, dass man am Gemeindeleben aktiv teilhat mit seinem Leben. Man ist öfters da und da kommt das Dienen wieder. Wenn du irgendwo dienst in der Gemeinschaft, dann bist du auch da und dann siehst du auf einmal neue Leute, die du so nicht gesehen hattest. Ne? Aber wer Gemeinschaft hat untereinander, so da ist das Leben voll mit Jesus. Ne? Und ich sehe das, seit ich mit Jesus gehe und auch aus eigener Erfahrung, die Christen, die nicht nur so Wochenende zufrieden sind mit Jesus, sondern die sagen, die ist so sehend in der Gemeinschaft, die irgendwie immer da sind, ne? Das sind die am schnellsten reifen. Das sind die brennen, das sind die was zu sagen haben, das sind dann die Vorbilder der Gemeinde irgendwann. Ne? Also, ich bin dankbar, dass Gott uns nicht bringt. Und dass Gott uns nicht schneller zur Reife bringt, als wir fähig sind. Aber ich kann es nur jedem am Herz legen, wenn du ein Gewissen hast, das sich angesprochen fühlt und das sagt so innerlich so, ich möchte gern mehr. Such die Gemeinschaft. Komm zur Gemeinde. Hier ist eigentlich fast jeden Tag auf. Und selbst wenn es nur ist, um einen Kaffee zu trinken, ich habe das so oft gesehen, wie dann auf einem Gespräch mit anderen Gottlosen, die ins Café kommen, auf einmal stehen. Ne? Oder untereinander. Und man teilt sich sein Leben und man hat Reife, ist so wichtig. Gemeindeleben ist so wichtig. Also wer mehr erwartet von Jesus, sei aktiv. Die wir vernachlässigen nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und Handauflegung der Ältestenschaft. Also durch Bestätigung von anderen Christen. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben. Ja. Stefan, lass das deine Sorge sein. Suche darin dein Leben. Ne? Aber genauso zählt das für uns alle, weil wir sind alle Jünger und Nachfolger Jesu. Ne? Das sollte meine Sorge sein und das sollte mein Lebensinhalt sein, Sohn Jesus. Und irgendwie ihn zu leben und zu erfahren. Ne? Dann bin ich reich und dann bin ich froh und dann habe ich wirklich Frieden und Freude. Ne? In dem Bereich, wer auf Jesus schaut, in dem Moment, wo man Jesus ist und ich kenne mich da aus, da gibt es keine Diffusion. Die Frucht des Geistes ist Freude und Frieden und Freiheit. Ja. Jesus kennt keine Depressionen, hat er nie gehabt. Das ist genau das Gegenteil von den Früchten. Ja. Weißt du, und wenn du Stärke suchst und einen Weg, dann in Jesus. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sind. Und auch das will Gott, dass es laut wird und sichtbar für andere. Warum? Stellt euch vor, ich würde nur schweigen hier, weil mir gerade nicht danach ist, laut zu sein. Oder ich würde leidenschaftslos predigen oder Musik machen, weil mir gerade nicht danach ist, irgendwie Gefühle zu zeigen oder tiefer zu gehen. Und jeder von uns kennt das bestimmt. Ne, sitzt im Gottesdienst, dir geht's eigentlich total, keine Ahnung wie, ne, aber du hast halt gerade wirklich keine Lust, die Hände zu heben und voll abzugehen mit Jesus. Aber stell dir mal vor, was wäre dann? Ne? Und auch da sagt Jesus, Stefan, in dem Bereich musst du dich selbst sterben. Da zählt nicht, was du jetzt willst, was du jetzt fühlst, sondern was du tust, zählt. So ein, von daher sei ein Vorbild und geh voran. So ein, und ich so, Hammer, ich komme manchmal hier runter und ich habe keine Lust. Ne? Manchmal komme ich runter und ich bin gerade wütend oder enttäuscht oder traurig oder voller Sorge oder was auch immer. Ne? Manchmal komme ich hier runter und ich sehe nur drei Leute und ich denke so, warum sitze ich hier? So, ne? So ein, und ich würde lieber hochgehen und heulen. So ein, ne? Aber es ist so schön, ich überwinde mich, ich sterbe mich. Und ich sage einfach, mach. So ein, manchmal sage ich auch genervt oder gereizt zu Gott, dann mach jetzt. Ne? Aber du kommst rein und du tötest dich selbst in dem Moment so und lässt Jesus leben und du siehst einfach nur, der holt dich da raus. So. Und auf einmal ist er lebendig und da und kraftvoll. Und so ist es auch in der Gemeinschaft. Und ich kann es nur wieder betonen, ich zwinge niemanden, bei Gott niemanden zwingen. Ich kann es auch nur für uns und für euch persönlich. Werdet laut und werdet noch lauter. So. Jeder von uns hat Worte in sich. Lass sie raus, damit du selbst hörst, was Gott zu sagen hat. So. Und jeder hier hat Zeiten, wo er nicht anbeten will, aber bete an und du wirst sehen, so, Gott wird sich offenbaren in deinem Glauben, in deiner Anbetung. Aber wer nur hierher kommt und selber hier sitzt, wird doch Gott nicht wirklich groß erleben. So. Und in der Gemeinschaft zählt es nicht, ob wir hier sitzen, so, sondern hier zählt, dass Jesus laut wird. Deswegen treffen wir uns. Ansonsten sperren wir den Heiligen Geist ein und sein Wirken und wir selber gehen genauso wieder raus, wie wir reinkommen sind. Kennt ihr das? Du hast die Predigt gehört, du gehst raus so, und du vergisst es. So, hast mit niemandem geredet, mit niemandem gebetet. Wurdest auch selber irgendwie nicht grad besonders erbaut, war halt nett. Ich möchte hier nicht so rausgehen, wie ich reingehe. So. Ich komme hierher als gebrochener Mann und ich möchte rausgehen als heißblütiger Jünger Jesu, so, der Jesus gehört und gesehen hat. Und das schaffen wir nur, wenn wirklich alle Jesus leben. Ja. Von daher sagt auch Paulus da zu Timotheus, übe dich da drin, weil wenn du ein Vorbild bist, steck es an. Und so ist es mit uns. Ne? Eine Gemeinde, die wo ein paar sind, die das Jesus gerne laut leben, damit kein Problem haben, das steckt an. Ne? So. Oder Leute, wenn man braucht nur zwei, drei Leute in der Gemeinde, die gerne laut singen, denen es egal ist, was andere denken. Ne? Das steckt an, dann singen alle gleich lauter. Ne? So. Also lasst uns unsere Brüder und Schwestern helfen, indem wir selber ein Zeugnis werden und ein Vorbild. Und nicht zufrieden sind mit unserer Schwachheit. So. Und jetzt der letzte Vers noch. Habe Acht auf dich selbst. Habe Acht auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und das will ich will irgendwann da oben ankommen und dann ich weiß nicht, ich sehe unseren Weg ja, wir sind auf dem Weg, wir sind im Zelt und ab und zu zum Schlafen und so. Packen das Zelt aus, schlafen und dann zusammen und weiter geht's. So, ne? Und da stehen überall Leute, die wir begegnen so, und wir sagen, hey, komm mit. Wir gehen nach Hause. Wir gehen zu unserem Vater im Himmel. Der hat doch dich gemacht. Los, komm mit. So, ne? Guck da vorne, geht er voran. So sieht er aus. Weißt du, was er gesagt hat? Los, komm. Ne? Und ich möchte echt da oben ankommen und ich möchte Menschen sehen, die da stehen, wo Gott mir zeigt, so, guck, die hast du mitgenommen. Im Endeffekt weiß ich, nur er ist es. Ne? Sein Geist, der da wirkt. Aber ich war ein Teil davon. So, ne? Ich weiß, wie unzufrieden ich in meinem Leben bin, wenn alles, wonach ich gerade strebe, sich um meine Bedürfnisse dreht. Das macht nicht froh, das macht nicht glücklich, es ist eine Last. Ich bin meine größte Last. So, das ist mir schon lang klar. So, die Last sind nicht meine schlechten Arbeitskollegen oder der Druck oder das Lachen von anderen oder dass Dinge nicht klappen. Meine Last ist nicht die Anfechtung und die Versuchung in meinem Leben, sondern die Last bin ich. Und wenn ich mich trage durch mein Leben hier, dann verliere ich es. Da habe ich nicht gewonnen. Ne? Das ist eben, ich komme zu Jesus und sterbe mich selbst und sage, ich gebe jetzt mich ab. So, ich bin die Last, die große, die ich nicht tragen kann. Und er nimmt mich. Und dann gibt er einen Teil von mir so zurück, dass ich laufen kann und frei bin in seiner Kraft. Und also lasst uns strebt sein, so uns selbst abzugeben, uns selbst zu sterben. Und dieses neue Leben zu empfangen, und zwar mit Kraft und mit Autorität. So. Herr, ich möchte diese Hingabe und Ich möchte dir jedes Mal aufs Neue behalten, Herr. Ich möchte dir nachfolgen. Ich weiß, dass ich mich selbst mir oft im Weg stehe, so. Ja. Aber ich danke dir, dass du eine Möglichkeit gibst, so, und dass wir neues Leben finden, Herr. Dass wir hier mit Siegen gehen, dass wir Veränderungen sehen, dass wir keine Furcht mehr haben müssen vor nichts. Dass wir uns noch nicht mal vor der Dunkelheit fürchten müssen oder vor Satan selbst, sondern wir haben den Mächtigsten und den Größten so auf unserer Seite. Du meinst es gut mit uns. Ja, ich danke dir dafür. Ich danke für dein Wort und ich möchte mehr Zeit drin verbringen, dich mehr suchen mit meinen Fragen. Dich mehr suchen da drin mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, Nöten. Vater, wir wollen die Antworten von dir. Wir wollen nur von dir getröstet werden, weil manchmal ist es gar nicht dran, getröstet zu werden, sondern ermahnt. Und wir wollen auch deine Ermahnung haben, weil wir wissen, dass es zum Guten dient. Herr, ich will nicht immer rumheulen und flennen, wenn ein bisschen Anfechtung da ist oder Versuchung. Ich möchte auf dich weitersehen und Kraft von dir beziehen. Vater, ich fühle mich oft beschämt, weil ich nicht das Vorbild bin, das ich sein möchte, aber ich danke dir für das Vorbild, das du uns bist, Herr. Und das, ja, dass ich dich angucke und einfach sehe, wow, so ein, in das Bild werde ich verwandelt. Ich danke dir dafür, Herr. Bitte gib uns Liebe und Gnade füreinander, für unsere Schwachheiten hier untereinander, Herr. Oder Ansichten oder für die Grenzen, die du jeden Einzelnen hier gibst, um ihn zu beschützen. Gib uns da Verständnis für, einfach zu akzeptieren und nicht zu richten. So. Manchmal ist es so schwer, dich richten zu lassen und einfach zu lieben. Ja, ja. Aber ich danke dir, dass du das in uns wirkst hier. Und ich danke dir für die gesunde Gemeinde hier und für jeden Einzelnen, der da ist. Und ja, dass du am Wirken bist. Und ja, danke, dass du uns nicht aufgibst. Und danke, dass du zu uns sagst, dass wir üben sollen. Dass, ja, womit du auch sagst, dass du weißt, dass wir es nicht tun können von uns heraus. Aber wir wollen besser werden. Ja, so. Ja, werd einfach lauter und lauter. Mehr wünsche ich mir gar nicht. Ja. Amen. Das war's noch. Ich möchte dieses Jahr.